Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Da klingt Stolz mit beim frisch gebackenen Unternehmer des Jahres im Nordosten in Mecklenburg-Vorpommern.
Also Industrie 4.0 ist ja so in aller Munde. Und wir sind diejenigen, die die IT dahinter quasi zum Spielen bringt.
Und wir stellen Ihnen Steffen Himstedt und sein Unternehmen in dieser Ausgabe der Wirtschaft am Mittag vor, in der wir auch über das G7-Finanzministertreffen in Frankreich berichten und auf die Wahl des neuen Chefs von BMW schauen. Zunächst aber zu Europas größtem Softwareanbieter SAP aus Walldorf. SAP ist der wertvollste deutsche Konzern mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet 167 Milliarden Dollar. Alle anderen deutschen Firmen weit abgeschlagen. Umso spannender heute der Auftakt der deutschen Berichtssaison, traditionell mit SAP. Mischa Erhardt berichtet.
Die Zahlen von SAP sehen gut aus. Der Umsatz kletterte im vergangenen Quartal um 11% auf 6,6 Milliarden Euro. Der Gewinn allerdings ging unter dem Strich um knapp 20% auf 582 Millionen Euro zurück. Grund? Rückstellungen für Abfindungen für Mitarbeiter im Zuge eines Umbaus bei SAP, der das Unternehmen zukunftsfähig halten soll.
Anhand der Registrierungen, die wir ursprünglich Anfang des Quartals gesehen haben, gehen wir davon aus, dass etwas mehr Mitarbeiter das Unternehmen verlassen werden. Das ist der Hintergrund, warum hier noch mal knapp 200 Millionen Euro dazugekommen sind. Auf der anderen Seite natürlich sehr positiv, dass wir attraktive Programme für unsere Mitarbeiter anbieten und deswegen sind wir zufrieden damit, dass das so gut angenommen wurde.
Sagte der SAP-Finanzvorstand Luka Mucic im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Über 1 Milliarde Euro hat SAP für die Abfindungen und Vorruhestandsregelungen eingeplant und verbucht. Trotz der etwas höheren Rückstellungen für den Umbau zeigt sich Mucic sehr erfreut über die Ergebnisse im vergangenen Quartal.
Wir sind sehr zufrieden mit den Fundamentaldaten des vergangenen Quartals, aber auch durchaus mit unserer Pipeline für den weiteren Jahresverlauf. Und zusammen mit dem guten Verhalten unserer Kunden, dem guten Umfeld, das wir sehen für Software-Innovationen, haben wir auch sehr, sehr zuversichtlich unseren Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Von daher sind wir sehr zufrieden, ja.
Vor allem im Bereich Cloud wächst SAP rasant. Hier haben die Umsätze sich noch einmal um satte 40% erhöht. Der Konzern wandelt sich schon seit längerem von einem Lizenzanbieter von Software zu einem Cloud-Anbieter, der die Software über das Internet vermietet. Bei Anlegern an der Börse jedenfalls kommt die Bilanz trotz des starken Wachstums heute nicht sonderlich gut an. Frank Rotauge vom Vermögensverwalter AHP.
Es gibt einige Details, die die Anleger verschrecken. Einmal die neuen Cloud-Buchungen sind deutlich schwächer ausgefallen als erwartet. Und der zweite Punkt ist, dass die Kosten für das Abbauprogramm höher ausgefallen sind als erwartet.
Vom Gegenwind, der aktuell vor allem die Industrie hierzulande belastet, merkt SAP kaum etwas. Die Unsicherheit hat sich allerdings in bestimmten Regionen bemerkbar gemacht, wie etwa in Asien. Weil SAP aber damit rechnet, dass die Geschäfte nur verschoben und im zweiten Halbjahr nachgeholt werden, rechnet das Unternehmen mit weiterem starken Wachstum und hat seine Prognosen für die Geschäftsergebnisse in diesem Jahr bestätigt.
Mischa Erhardt berichtete. Und wir nehmen die neuen Zahlen von SAP mit in den Handelssaal der Frankfurter Börse. Dort begrüße ich meinen Kollegen Jan Plate. Herr Plate, wie fällt die Reaktion auf die SAP-Zahlen aus?
Na, die SAP hatte die Erwartungen hochgeschraubt, die Messlatte war hochgelegt, im Aktienkurs war viel Hoffnung. Jetzt die SAP-Aktie mit einem Minus von 6,5%.
Gab es auch Auswirkungen auf andere Technologiewerte? Aus den USA waren die Vorgaben ja sowieso nicht so günstig.
Ja, die Stimmung im Technologiesektor ist getrübt. Der deutsche TechDAX mit einem Minus von rund 1%, eben wegen SAP, aber auch wegen der amerikanischen IBM oder dem US-Streaming-Riesen Netflix. Bei Netflix wurden im jüngsten Quartal deutlich weniger Abonnenten gewonnen als angepeilt. Und die Stimmung etwas gedrückt. Der DAX mit einem Minus von 0,5% bei 12.277 Punkten.
Sprechen müssen wir heute unbedingt über BMW. Der Autobauer bekommt einen neuen Vorstandschef. Wer wird's?
Ja, von den meisten Experten, mit denen ich spreche, wird am meisten der Name des 55-jährigen jetzigen Produktionschefs Oliver Zipse genannt, weil er dann unter anderem auch noch ein bisschen länger Chef sein könnte. Und das bringt uns zu unserem Börsengespräch mit Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und wollte unter anderem auch erstmal wissen, wer seiner Einschätzung nach der neue Chef bei BMW wird.
Ich denke, es spricht vieles dafür, dass der ZIPSE das wird. Ich würde jetzt mal darauf setzen, dass es eben der Produktionsvorstand wird und nicht der Fröhlich als Entwicklungsvorstand.
Sprechen wir über die Strategie und Zukunftsplanung. Volkswagen hat sich nicht nur wegen des Dieselskandals sehr eindeutig für Elektromobilität positioniert. Der amerikanische Elektroautohersteller Tesla hat die gesamte Branche unter Druck gesetzt. Hat BMW bei der E-Mobilität eine Chance vergeben?
Ja, ich denke, ganz, ganz klares Ja. Sie haben ja eigentlich mit am ehesten Elektroautos entwickelt. Hätte der Auto, E-Auto-Hersteller sein können und ist es dann eben leider nicht geworden.
Im Premium-Segment, da spielt BMW gegen Daimler und die Volkswagen-Tochter Audi. Womit könnte BMW da wieder Punkte sammeln und nach vorne kommen beim Premium?
Es ist ein Problem für alle Premium-Hersteller, für alle Hersteller hochwertiger Autos, dass sie, glaube ich, von ihrem Denken, von ihrem Anspruchsdenken, von ihrer Art und Weise, Autos zu bauen, sich deutlich verändern müssen. Und da haben alle Chancen, auch BMW. Und ich glaube, der Vorstandswechsel kommt so gesehen auch zu einer doch noch passenden Zeit. Und da ist es völlig naheliegend einerseits und unbedingt angebracht, dass da ein neuer Mann jetzt relativ schnell einfach mal eine Richtung vorgibt und klar sagt, wohin BMW gesteuert wird. Das vermisst man.
Schauen wir uns das Umfeld so ein bisschen an. Neueste Absatzzahlen des Europäischen Autobranchenverbandes ACEA waren ja eher negative. Erwarten Sie für die nächsten Monate noch schlechtere Zahlen?
Wir werden im zweiten Halbjahr keinen richtig schlechten Markt mehr haben. Die Vergleichszahlen werden etwas besser aussehen, aber es kommt auch noch keine Wende.
Die Autobranche, das sind die Hersteller, aber auch die Zulieferer. Rechnen Sie da mit schlechteren Zahlen und Aussichten der Zulieferer?
Die letzten 3 Monate gerade, also man hatte doch die Hoffnung, dass es im Frühjahr eine gewisse Belebung gibt, gerade in China. Das hat nicht stattgefunden. Ich glaube, gerade die letzten 3 Monate waren eben deutlich schlechter als erwartet. Jetzt ist auch der Blick nach vorne eingetrübt. Siehe Aussagen von BASF vor kurzem, was auch was mit dem Autogeschäft zu tun hatte. Und ich glaube, dass die Hoffnung weg ist, dass wir ein besseres zweites Halbjahr bekommen. Damit werden, glaube ich, notwendigerweise eine Reihe von Gewinnwarnungen kommen müssen.
Die Autobauer, der Klimaschutz und der Antrieb der Zukunft. Wann wird da Wasserstoff bei PKWs eine größere Rolle spielen?
Ich glaube, die 20er Jahre werden ganz klar das Jahrzehnt der Batterie sein. Und Wasserstoff könnte das Thema in den 30er Jahren werden, aber eben nicht in nächster Zukunft.
BMW mit Blick auf die neue Zukunft und Rolle der Automobilität als Mobilitätsdienstleister mit Kooperationen, mit autonomem Fahren. Hat BMW da soweit erstmal die richtigen Entscheidungen getroffen?
Ich glaube, gerade bei Mobilitätsdienstleistungen, wo es nicht so sehr um technische Kompetenz geht, sondern eben auch oder um ganz andere technische Kompetenzen geht und teilweise auch um einfach ein gescheites Marketing, ein Verstehen der jungen Kundschaft. Da können andere Unternehmen weiterhelfen und können sich die Entwicklungskosten mit BMW teilen. Und ich glaube, das wird der Weg hier sein.
Wenn wir Fazit ziehen und auf BMW schauen, was ist die dringendste Aufgabe des kommenden BMW-Chefs?
Im Moment hat man so das Gefühl, man will überall dabei sein. Man kann sich aber nicht so genau entscheiden, was die Richtung sein wird. Wir alle stehen da vor einem großen Rätsel, aber gerade die großen 3 deutschen Hersteller, das ist der Anspruch an sie, müssen eine Richtung für sich selbst definieren und müssen auch irgendwo vorangehen. Und das erwartet man jetzt ganz unbedingt von einem neuen BMW-Chef.
Sagt Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler. Übrigens die Aktien von BMW, VW und Daimler zwar im Minus, aber besser als der Gesamtmarkt.
Da sind wir schon bei den Einzelwerten. Etwas Zeit haben wir noch. Im MDAX brechen die Aktien von Hochtief ein, um zeitweise mehr als 12%. Was ist da los?
Ja, unter anderem hat das amerikanische Unternehmen United Rentals vor weniger Gewinn gewarnt. United Rentals vermietet Baumaschinen und hat die Umsatz- und Gewinnprognose für 2019 reduziert. Ja, und die Hochtief-Aktien im Minus mit jetzt aktuell fast 10%.
Heidelberger Druck senkt die Gewinnprognose, kommt normalerweise ja nicht gut an.
Ja, die Aktie mit einem sehr deutlichen Einbruch von 15,5% auf 1,14 €. Damit besteht dann auch die Gefahr, unter die Marke von einem Euro zu fallen und ein sogenannter Penny-Stock zu werden.
Sieht man nicht alle Tage. Wir schauen noch auf Euro, Anleihen, Gold, Öl.
Ja, der Euro ein Hauch tiefer bei einem Dollar 12,30. Die Europäische Zentralbank prüft Spekulationen zufolge ihren Ansatz für das Inflationsziel. Das könnte dann niedrigere Zinsen bedeuten, die den Euro weniger interessant machen. Die deutschen Staatsanleihen gefragt, die durchschnittliche Rendite wieder tiefer ins Minus bei minus 0,36%. Der Goldpreis kann deutlich zulegen. Im Vergleich zu gestern Mittag um fast 20 Dollar. Der Goldpreis steigt auf rund 1.419 Dollar. Und dann eben gibt es Berichte, dass iranische Revolutionsgarden einen ausländischen Öltanker festhalten. Das bringt natürlich dann den Blick auf den Ölpreis. Und ja, der Ölpreis kann etwas zulegen, aber auch nicht wirklich sonderlich geht es da nach oben.
Vielen Dank nach Frankfurt, Jan Plato. Und wir gehen nach Frankreich. Die Finanzminister der großen Industrienationen G7 haben heute am zweiten und letzten Tag in Chantilly nördlich von Paris beraten. Ich kann dazu jetzt mit unserem Korrespondenten Jürgen König in Paris sprechen. Herr König, was waren die Hauptthemen dieses Treffens?
Es gab drei zentrale Themen. Zunächst, wie soll man umgehen mit dem Plan von Facebook, eine eigene Digitalwährung, Libra, einzuführen? Dann die große Frage, Digitalsteuer. Wie schafft man es, die Internetkonzerne zu wirklichen Steuerzahlern zu machen? Frankreich ist ja kürzlich mit einer eigenen Digitalsteuer vorgeprescht. Die USA hatten gleich mit Handelssanktionen gedroht. Dieser Streit sollte hier gelöst werden. Und das dritte Thema war ein inoffizielles, aber das sind ja oft die spannendsten Fragen. Wer folgt Christine Lagarde an der Spitze des IWF?
Wenn wir das mal durchgehen, Libra haben Sie erwähnt. Welche Bedenken haben denn die G7-Finanzminister dagegen?
Also der französische Finanzminister Bruno Le Maire hatte die Kernkritik gleich zu Beginn des Gipfels formuliert, indem er sagte, es sollen Privatunternehmen nicht die Möglichkeit bekommen, eine souveräne Währung zu schaffen. Der Bundesfinanzminister Olaf Scholz nannte die Herausgabe einer Währung ein Kernelement staatlicher Souveränität. Sein amerikanischer Amtskollege Steven Mnuchin meinte, eine solche Kryptowährung könnte Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sehr viel leichter machen. Am Ende muss man sagen, die G7-Minister haben sich einhellig und sehr klar zu Libra positioniert, haben gemeinsam gesagt, Libra könne erst dann eingeführt werden, wenn eindeutig sichergestellt sei, dass Facebook und die beteiligten Internetkonzerne mit ihrer Digitalwährung Libra an genau dieselben Regeln gebunden sein werden wie alle anderen Währungen, alle anderen Zahlungssysteme auch, damit die Stabilität des Finanzsystems nicht gefährdet wird.
Vor allem Internetfirmen zahlen ja oft durch geschickte Gewinnverlagerung kaum Steuern in vielen Ländern. Gibt es Fortschritte bei der geplanten Mindeststeuer für Unternehmen bei den G7-Finanzministern?
Naja, also die G7-Vertreter haben gemeinsam die Notwendigkeit einer solchen Steuer anerkannt. Wie hoch sie aber ausfallen soll, darüber hat man sich nicht einigen können. Nun hatte sich ja auch schon der G20-Gipfel darauf verständigt, bis Ende 2020 eine gemeinsame Steuerreform zu erarbeiten. Das heißt, viel weiter ist man nicht gekommen. Was den Streit zwischen Frankreich und den USA angeht, da hieß es aus Teilnehmerkreisen, alle am Tisch hätten eigentlich ein ähnliches Verständnis davon, dass Frankreichs Alleingang bei der Einführung einer Digitalsteuer als so eine Art Drohkulisse gemeint war, auch so aufzufassen ist, so im Sinne von, sobald es eine gemeinsame Steuer gibt, wird die französische Steuer sofort wieder abgeschafft. Also da scheinen sich die Wogen etwas geglättet zu haben.
Sie haben es eben am Anfang schon angetippt, die Suche nach einem Kandidaten, einer Kandidatin für die Nachfolge von IWF-Chefin Christine Lagarde, wenn man die überhaupt ersetzen kann. Spielte das denn eine Rolle bei dem Treffen?
Ja. Bundesfinanzminister Olaf Scholz sagte, es habe rund um die Hauptthemen des Gipfels so wörtlich viele Diskussionen zur Lagarde-Nachfolge gegeben. Man wolle sich möglichst bald einigen. Namen wurden nicht genannt. Allerdings gab Olaf Scholz deutschen Journalisten eine Art Versprechen ab. Nämlich, er sagte, man werde sich über den gemeinsamen Vorschlag sehr freuen, was immer das bedeuten mag. Eines sickerte heute durch, der Chef der britischen Notenbank, Mark Carney. Er ist wohl aus dem Rennen. Er habe, so hieß es wiederum, aus Teilnehmerkreisen, er habe einfach den falschen Pass.
Also wir werden uns freuen. Unser Korrespondent Jürgen König in Paris zum Treffen der G7-Finanzminister. Vielen Dank. Internet der Dinge, smarte Fabriken. Als der Schweriner Ingenieur Steffen Himstedt nach dem Studium ein Unternehmen mitgründete, war davon noch keine Rede. Doch längst kümmern sich der einfallsreiche 53-Jährige und seine rund 50 Mitarbeiter genau darum. Nun wurde Steffen Himstedt von den Industrie- und Handelskammern Mecklenburg Mecklenburg-Vorpommerns zum Unternehmer des Jahres gekürt. Silke Hasselmann stellt ihn uns vor.
Moin, moin.
Dass Steffen Himstedt mutig ist, weil er im wahrsten Wortsinn Unternehmen wagt, mag man ihm auf den ersten Blick vielleicht nicht zutrauen. Der Mann, Jahrgang 1966, ist keiner vom Typ breite Brust und brachial. Vielmehr tritt er stets freundlich und eher zurückhaltend, ja leise auf. Doch 1992, das Ingenieursdiplom für Automatisierungstechnik von der Uni Rostock gerade in der Tasche und keinen Tag gearbeitet, wie er lachend erzählt, zeigte er Mut. Der Schweriner gründete mit seinem Abitur- und Studienfreund die Trebing und Himstedt Prozessautomation GmbH.
Trebing und Himstedt ist ein Dienstleister, um die Digitalisierung in produzierenden Unternehmen umzusetzen. Also Industrie 4.0 ist ja so in aller Munde und wir sind diejenigen, die die IT dahinter quasi zum Spielen bringt.
Heute sind die beiden immer noch Inhaber und Geschäftsführer. Der eine in der Stuttgarter Dependance, Steffen Himstedt in seiner mecklenburgischen Heimatstadt Schwerin. So bieten sie ihren Kunden unter anderem an, Komplexität beherrschbar und sicher zu machen. Etwa, wenn ein Hersteller individuelle Kundenwünsche erfüllen will und die Produkte trotz des Variantenreichtums so preiswert halten möchte, als kämen sie aus einer Serienherstellung.
Ja, ich glaube, das Schöne ist eigentlich immer ein Auto. Jeder konfiguriert sich sein Auto nach seinen individuellen Wünschen. Und wenn dann dieser Prozess abgeschlossen ist, dann muss ja der Mitarbeiter am Band, der dann dieses Auto fertigen soll, genau wissen, welcher Außenspiegel soll in welcher Farbe an das Auto gebaut werden. Und damit diese Information vom Car-Konfigurator bis zu dem Zeitpunkt, wo am Band das Auto produziert wird, durchgängig als Datenfluss funktionieren kann, das ist eben ein Teil von dem, was wir da machen.
In dem luftigen Eingangsbereich des Schweriner Firmensitzes. Steffen Himstedt weist auf ein großes Bild, quadratisch in Öl, viel Blau. Ergebnis eines Kreativworkshops unter dem Titel Trebing und Himstedt 1992 bis 2042. Das Bild zeigt in 4 Etappen, wie die Mitarbeiter ihre Firma und Arbeitswelt im Wandel eines halben Jahrhunderts sehen. Eine Idee von Steffen Himstedt, der sich mit seinen deutlich jüngeren Mitarbeitern duzt und ihnen in der Arbeitszeitgestaltung viel familienfreundlichen Spielraum lässt, ohne seine Autorität als Chef zu verlieren.
Da sieht man auch, das Gebäude gibt es noch. Also das heißt, diese linke untere Anmutung ist quasi dieses Gebäude stilisiert.
Freut sich Steffen Himstedt, der sich in der Freizeit vor allem mit Rennen und Mountainbike-Fahren erdet, über diese ziemlich analoge Zukunftsvision. Dann zeigt er auf das Bild und eine Art Person darauf die Erklärung Holobox, Augmented Reality, bei der es darum geht, unsere reale Umgebung durch eine virtuelle zu erweitern. Schon bald könnte das in der Arbeitswelt gang und gäbe sein. Zum Beispiel, wenn sich Teilnehmer einer Videokonferenz sogenannte Holo-Brillen aufsetzen und dadurch den optischen Eindruck erhalten, als säßen sie alle an einem Tisch. Wie bei Star Trek, erklärt Steffen Himstedt.
Das heißt, den ich heute als Telefonkonferenz habe oder in der Videokonferenz habe, der wird als Hologramm quasi neben mir stehen und ich werde fast glauben, dass er bei mir ist. Und die Fortsetzung von dem ist quasi unsere Holobox, dass wir sagen, ich habe keine Brille und nichts mehr auf, sondern es spiegelt sich in meinem bestehenden Raum einfach diese Person ein und ich kann gar nicht mehr oder will gar nicht mehr unterscheiden, ist die jetzt direkt physisch bei mir oder ist sie 10.000 Kilometer weiter entfernt. Insofern ist das für uns ein reales Szenario, wovon wir ausgehen, was keine 10 Jahre weg ist, eher 5 Jahre weg ist.
Steffen Himstedt im Beitrag von Silke Hasselmann. Die EU-Kommission hat eine Millionenstrafe gegen den US-Chip-Konzern Qualcomm verhängt. Damit beginnen die Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich.
Qualcomm soll wegen illegaler Geschäftspraktiken 240 Millionen Euro zahlen. Der Kommission zufolge hat das Unternehmen vor rund 10 Jahren seine marktbeherrschende Stellung ausgenutzt. Chipsätze für den Mobilfunkstandard 3G seien unter den Produktionskosten verkauft worden, um Konkurrenz zurückzudrängen, sagte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager in Brüssel.
Our investigation found that Qualcomm blocked competition by applying predatory prices to protect its dominance. They cannot sell below cost with the intention of eliminating a competitor.
Und noch eine Entscheidung aus Brüssel. Die EU-Kommission hat die Übernahme des Kölner Kabelanbieters Unity Media durch den britischen Telekommunikationskonzern Vodafone erlaubt, allerdings unter Auflagen. Das neue Unternehmen müsse unter anderem garantieren, dass Konkurrenten wie Telefonica Zugang zum Kabelnetz gewährt werde. Bundesumweltministerin Svenja Schulze schlägt vor, die Luftverkehrsabgabe zu erhöhen. Es könne nicht sein, dass Fliegen auf bestimmten Strecken weniger koste als Bahnfahren, sagte sie der Rheinischen Post. Bis zu einer Einigung auf EU-Ebene könne Deutschland aber nicht warten. Zuletzt hat der Bund mehr als 1 Milliarde Euro durch die Steuer eingenommen, die zwischen 7 € und um die 40 € je Flug kostet. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier kritisierte den Vorstoß. Am Abend kommt in Berlin das sogenannte Klimakabinett zusammen. Die Direktbank N26, die sich vor allem auf das Smartphone fokussiert, ist das derzeit teuerste deutsche Start-up. In einer Finanzierungsrunde sicherte sich die Bank weitere 170 Millionen Dollar und wird nun mit 3,5 Milliarden Dollar bewertet. Das frische Geld soll unter anderem für die internationale Expansion verwendet werden. N26 hatte zuletzt für Kritik gesorgt, weil es Beschwerden gab, dass der Kundenservice schwer erreichbar sei. Nach jüngsten Angaben hat N26 das Personal dort aufgestockt. Drohen Streiks bei der Lufthansa. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat bereits zu einer Urabstimmung bei der Tochter Eurowings aufgerufen. Doch ob Streiks folgen, ist unklar. Denn das Amtsgericht Darmstadt hat die Wahl des aktuellen Vorstandes der Gewerkschaft für schwebend ungültig erklärt, bestätigte UFO. Grund ist laut Handelsblatt ein schwerer Verfahrensfehler bei der Nachbenennung von zwei Vorständen. Die Lufthansa sieht sich in ihrer Haltung bestätigt. Sie sagt, UFO habe keinen rechtmäßig gewählten Vorstand und sei daher nicht handlungsfähig.
Die Wirtschaftsnachrichten mit Sina Freundrich, vielen Dank. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Zwar hat sich der Umsatz mit fair gehandelten Produkten in den vergangenen 5 Jahren mehr als verdoppelt, doch Begeisterung löst das bei den Kommentatoren nicht aus.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung erklärt, gerade einmal 1,4 Milliarden Euro oder 0,5% setzte die Branche mit fair gehandelter Ware um. Den größten Umsatz machen Produkte mit dem bekannten Fairtrade-Siegel, die auch im konventionellen Lebensmitteleinzelhandel zu finden sind. So kauft der Verbraucher hier und da mal eine fair gehandelte Banane. Den großen Wandel aber gibt es in Deutschland noch lange nicht. Das liegt nach Einschätzung der Tageszeitung Taz hauptsächlich am etablierten System des globalen Handels. Es treibt derzeit hunderttausende Kaffeebauern in den Ruin. Gleichzeitig stoßen sich Konzerne, Röster und Baristas im Norden am Modeprodukt Kaffee gesund. Dabei gibt es Lösungen für diese unfassbare Unverhältnismäßigkeit. Vergleichsweise moderat die Streichung der Steuer für fairen Kaffee. Effizienter und ehrlicher, nachprüfbare Verpflichtung hiesiger Firmen, in ihren Lieferketten die Würde der Produzenten zu achten. Auf Drängen des Bundeskartellamts hat Amazon die Geschäftsbedingungen für Händler, die die Plattform nutzen, geändert. Allerdings, so die Frankfurter Rundschau, eine substanzielle Verbesserung ihrer Rechte oder gar Mitsprachemöglichkeiten bedeutet das nicht. Dennoch ist das Urteil ein Fingerzeig, dass auch Amazon nicht nach Belieben operieren kann. Künftig dürfen Händler vor deutschen Gerichten mit deutschem Recht klagen. Das Tor ist auf für Musterprozesse. Und EU-Wettbewerbskommissarin Vestager prüft die Kernfrage, ob sich die Plattform Vorteile verschafft, indem Daten der Händler ausgewertet werden. Facebook löst mit seiner geplanten Digitalwährung auch bei den Finanzministern der G7-Industriestaaten erhebliche Bedenken aus. Die Börsenzeitung glaubt, dass die meisten Politiker die Geschwindigkeit sogar noch unterschätzen, mit der eine Kryptowährung von Facebook weltweit angenommen werden könnte. Selbst wenn Libra strengen Auflagen unterliegen würde, um Geldwäsche, die Finanzierung von organisierter Kriminalität, Menschenhandel und Terrorismus zu verhindern, würde das nichts daran ändern, dass Facebook seine Macht mit der Einführung einer solchen Währung nur noch weiter ausbauen würde. Dabei hat der Konzern bereits jetzt, genau wie die anderen Internetgiganten, viel zu viel davon.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Damit geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie.